Aus an diesem Ort. Gott ist ein großer Gott. Halleluja. Er ist ein Gott, der die Welt geschaffen hat, der die Welt in seiner Hand hält. Aber was ist die Welt? Die Welt ist nur ein kleines Körnchen im gesamten Universum. Und er kennt die Sterne beim Namen. Also wir kennen nicht einmal alle Sterne und wir kennen sie alle beim Namen. Und er ruft sie beim Namen und die Sterne loben und preisen Gott. Wie groß ist unser Gott? Heute werde ich über die Bewahrung sprechen, wie Gott uns bewahrt. Und wir haben alle schon irgendwo mal eine Bewahrung Gottes erlebt, also mehr oder weniger. Also in kleinen Dingen, aber manchmal vielleicht auch in großen Dingen, wo er seine Hand über uns gehalten hat, bei der Operation, wo der Herr hinter dem Doktor stand und immer gesagt hat, die Pinzette und das Material und das nehmen Sie und so weiter. Und geleitet, Gott hat uns bewahrt. Durch wie viel Not hat er uns durchgetragen und geführt? Bevor ich auf das Thema eingehe, ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Also morgen wird das Thema sein, das Verlangen nach Gott. Ich weiß nicht, ob du Appetit nach Gott hast, hungrig nach Gott bist. Wenn meine Kinder keinen Appetit hatten und nichts gegessen haben, dann habe ich gewusst, da kommt was. Da ist eine Krankheit im Anzug oder da stimmt was nicht. Oder die haben sich vergiftet oder die sind bei anderen Leuten zum Essen gewesen. Fremdessen. Also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, warum die keinen Appetit hatten. Also das Verlangen nach Gott. Ich werde darüber sprechen. Dann lade ich dich ein, für Sonntag wird das Thema sein, das übernatürliche Leben. Also Gott bewahrt uns, Gott führt uns, Gott versorgt uns und das übernatürliche Leben. Das natürliche Leben musst du so oder so leben. Das bleibt dir nicht erspart. Diesen Weg musst du gehen, aber es gibt ein übernatürliches Leben, das mit dieser Natur relativ wenig zu tun hat. Wir werden vom Geist geleitet, vom Geist inspiriert, vom Geist getragen. Also wir wandern im Glauben und nicht im Schauen. Dieses übernatürliche Leben, was es ist und wie sich das auswirkt am Sonntag dann. Wie bewahrt uns Gott, wie führt uns Gott, Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und dein Stärken trösten mich. Also du bist immer bei mir. Gott ist immer bei mir. Also lange Zeit habe ich als Christ mir Gedanken gemacht, ist Gott bei mir, ist er nicht, ist er, wenn ich gut bin, wenn ich brav bin, wenn ich anständig bin, wenn ich lieb bin, wenn ich nicht sündige, dann ist er bestimmt bei mir. Aber Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende. So, und ich musste lernen, was es bedeutet, von Gott umgeben, von allen Seiten, von Gott getragen, von allen Seiten. Ich kenne dich doch, sagt Gott. Ich kenne dich, bevor du geworden bist, bevor deine Mutter geboren ist, bevor Adam und Eva waren, war ich schon da. So, Gott ist da. Gott bewahrt uns, Gott beschützt uns. Ich habe ein Problem gehabt als junger Christ. Weißt du, ich dachte, wenn ich Christ bin, dann habe ich keine Probleme mehr. Dann entreißt mich der Herr dem Allem, bewahrt mich der Herr von diesen ganzen bösen Buben und frechen Mädels und so weiter. Und Gott beschützt einen. Nein, aber er hat mich extra manchmal hineintappen lassen in diese Falle. Und wie oft bin ich so in die Falle gegangen und habe erst hinterher gemerkt, lieber Gott, wo bin ich denn hingeraten? Er beschützt dich, er bewahrt dich, aber er vergibt dir auch dann, wenn du gefallen bist, wenn du Fehler gemacht hast, wenn das falsch gelaufen ist, er hat viel Gnade und Vergebung. Und das ist so ein Leben, mit der Bewahrung Gottes zu leben. Man muss da geübt sein. Man muss eigentlich sehr viel lernen. Gott bewahrt uns im letzten Moment. Manchmal reißt es so einen weg, bevor es knallt und bevor es was Furchtbares passiert. Ich bin zeitlang immer so nach dem Gottesdienst, ich habe meinen Wohnwagen am Gardasee unten gehabt in Italien und bin immer nach Sonntagabends nach dem Gottesdienst dann in der Nacht rübergefahren und da gibt es zwischen Gardasee und sobald die Alpen aufhören, ein Höllental, also ein Tal, wo dann Geröll liegt. Wenn du nachts so nach Mitternacht fährst, dann denkst du, du fährst durch die Hölle, heißt es auch Höllental, also das ganze Gerümpel und ganze, ja, das beängstigend, furchteinflößend und dann endlich mal wieder am Ziel. Aber wir müssen durch dieses Tal durchgehen, wir müssen durch dieses Höllental durchgehen, wenn man wieder Sonne haben möchte und See haben möchte und so weiter. Ein altes Erdbebengebiet ist es dort hinten. Also wir müssen durchs Höllengebiet durch. Und Gott sagt, ich bewahre dich dahin. Ich bringe dich durch, hab keine Angst. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Wir haben Angst, wir haben Bedenken manchmal. Komme ich durch, schaffe ich das und so weiter. Oft haben wir zerrissene Gefühle. Ist Gott mit mir? Ist Gott noch überhaupt mit mir? Viele Christen, und manchmal rufen auch Christen und haben seelsorgerliches Problem und stellen Fragen, bin ich noch Kind Gottes? Wir haben Fehler gemacht. Bin ich Kind Gottes? Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. und Gott lässt es zu und Gott vergibt es und Gott holt uns raus. Es sieht manchmal wie ein kleines Spielchen, so wie Schachspieler. Also Gott ist so ein gewaltiger, großartiger Schachspieler. Wir gehen manchmal durch Traumas, durch eine Gespensterwelt, wir gehen manchmal durchs Inferno, wir gehen also durch alle möglichen Dinge. Uns wird vieles nicht erspart. Also als Christ muss ich erleben, Johannes, kannst glauben, so viel du willst, dir bleibt nichts erspart. Das ist vielleicht für manche jetzt schockierend, was ich sage, aber dir bleibt nichts erspart. Aber in dem allem, wo du dann durchgehst, gibt Gott dir unheimlich viel Kraft. Stille, Demut, Aushaltevermögen, Glauben, dass du sagst, nein, der Herr hat mich reingeführt und der Herr führt mich auch raus. Du lebst in der Gegenwart Gottes, auch im Höllental, auch im Inferno, auch, was weiß ich, wenn Katastrophen passieren und diese Welt ist voller Katastrophen. Diese Welt ist aus den Katastrophen geboren und entstanden, wenn wir so die Geschichte, die Erdgeschichte betrachten. Gott ist überall, ihm entzieht sich kein Gebiet, auch nicht dein Leben. Dein Leben entzieht sich Gott auch nicht. Gott weiß jede Einzelheit von deinem Leben. Jeden Tag, jede Sekunde ist von ihm geplant. Er erfüllt alle unsere Bereiche. Ich kenne dich, ich bin bei dir. Wo du bist, da bin ich auch. Und wo ich bin, sollst du auch sein. Also das ist, wie Gott einen leitet und führt. Wer Gott wirklich liebt, der ist überall, wo Jesus ist. Und Jesus ist überall, wo er ist. Und er erlebt die Herrlichkeit Gottes. Wir müssen also lernen, bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben. Das ist Bewahrung für mich. Und es ist ein großes Kunststück, zu wissen, Gott ist bei mir. Alle Tage. Bis an der Weltende. Er ist bei mir alle Tage. Nicht nur am Sonntag, an schönen Tagen, an sonnigen Tagen. Nein, alle Tage. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Psalm 91, der sagt zu seiner Seele und freut sich und ermutigt sich selbst, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und ist dem Schutz Gottes. Wir machen alles durch, was die Welt durchmacht. Also Gott, da ist gar kein Unterschied zwischen dir und der Welt. Lass uns ganz ehrlich sein. Es ist kein Unterschied. Wir müssen dieses Leben leben. Aber letztendlich unterm Strich leben wir ein anderes Leben, das übernatürliche Leben. Davon dann mehr am Sonntag. Wir leben ein übernatürliches Leben. Dieses Leben muss ich so oder so leben, ob ich glaube oder nicht glaube, ob ich Christ bin oder kein Christ bin. Egal, was für eine Einstellung ich habe. Aber wenn ich jetzt mit Gott bin, mit Jesus bin, habe ich Verstärkung. Ich habe einen unsichtbaren Partner. Ich habe seinen Heiligen Geist, der mich in alle Wahrheit leitet. So, ich muss alles durchmachen, was andere Menschen auch durchmachen. Finanzielle Krisen, Krankheits-, gesundheitliche Krisen, Glaubenskrisen. Ich muss alles durchmachen und manchmal habe ich Fragen. Aber wir haben einen Erlöser. Und Erlösung ist die Botschaft des Neuen Testaments und der Bibel. Christen sind keine Ausnahme. Wenn sie Christen wären, und das wäre ja schön, da würde die Welt sagen, oder wie die Moslems sagen dann zu den Afrikanern dort unten, ihr seid Christen nur, weil die Christen euch unterstützen, weil sie euch versorgen, weil sie euch gute Sachen bringen und so weiter. Da könnt ihr gut Christen sein. Und ihr seid gekauft. Wir sind nicht gekaufte Gläubige. Wir sind eigentlich von Gott durchgetragen, auch wenn Gott uns nicht erhört, wenn Gott uns nicht hilft. Wir bleiben trotzdem bei ihm. Ihr denkt nur an die drei Männer im Feuerofen. Die haben gesagt, wir werden uns nicht beugen. Wir werden dich nicht anbeten, Nebukadnezar. Du kannst machen, was du willst. Und wenn Gott uns nicht bewahrt, das ist sein Problem, aber nicht unser Problem. Wir werden uns nicht vor dir demütigen und beugen. Wir werden deine Götzen nicht anbeten. Basta. Das müssen wir lernen in dieser Welt. So, wir sind ein Teil dieser Welt. Aber wir werden von Gott gehalten. Wir werden von Gott durchgetragen. Und wir können Gott vertrauen. Er ist bei mir. Und Gott wacht über meine Seele. Mein Hab und Gut kann mir genommen werden, mein Verstand kann mir genommen werden, meine Gesundheit kann mir genommen werden, aber meine Seele darf er nicht antasten, wie beim Hiob. Gott sagt, hier und nicht mehr weiter. Wir erleben alles, was die Welt erlebt, wenn Krieg ist, wenn Bomben fallen, wenn Katastrophen kommen, welcher Art auch immer. Das erleben wir alle miteinander. Guck mal, da steht sogar in der Bibel, Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Kannst dich ärgern, so viel du willst. Weißt du, da kriegen die Sonnenschein, die Bösen, die Ungerechten. Genauso das Gleiche passiert also auch im negativen Sinne. Gott lässt auch den Mond scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und lässt den Sturm kommen über Gerechte und Ungerechte. Lässt die Katastrophen kommen über Gerechte und Ungerechte. Lässt das Erdbeben kommen über Gerechte und Ungerechte. Die kommen alle ein. Aber der Gläubige verkraftet es anders. Der sagt, ich habe meinen Gott, ich habe meinen Glauben und ich weiß, wenn das alles auch zerbricht und wenn alles kaputt geht und alles genommen wird, ich weiß, ich habe einen Bau im Himmel. Ich habe eine Hoffnung, eine ewige Hoffnung. Manche sagen, das wäre vielleicht ein billiger, so billiger Trost. Nein, das ist die Hoffnung. Das haben die Weltmenschen nicht. Und die sind arm dran, weil sie das nicht haben. So, die Sonne macht keine Ausnahme. Die Katastrophen machen keine Ausnahme. Christen, nicht Christen, das sind alle gleich. Aber wir verkraften das ganz anders. Wir sagen, danke, Herr. Und das denke ich, ihr seid doch verrückt. Christen sagen danke alle Zeit für alles. Nicht nur für das Angenehme. Weißt du, für das Angenehme, da musst du kein Christ werden zu danken. Das macht auch der Teufel. Aber für das Unangenehme, dafür danke schon zu sagen. Wir denken manchmal, ja, wenn wir uns bekehren, dann führen wir plötzlich ein anderes Leben. Ja, wir führen im Geist, in unserer Seele ein anderes Leben. Aber im Körper sind wir immer noch dieselben. Wenn du dich im Spiegel anguckst, wirst älter, kriegst Runzeln, Falten, graue Haare, Glatze oder was sonst noch alles, was die anderen Menschen auch kriegen. Wir machen da keine Ausnahme. Wir müssen immer hier auf dieser Erde immer noch unsere Pflichten und Aufgaben erfüllen. Wir müssen arbeiten, wir müssen leiden, wir müssen um unser Überleben sorgen. Aber wir werden von Gott hindurchgetragen. Der Gerechte, der sagt Danke und der kann sich dann einteilen, der kann gelassen sein, der kann getrost sein, der kann ruhig sein. Und das macht sehr viel. Seine innere Einstellung zu den Dingen, wie er an die Sache rangeht. Wenn du dich ärgerst und dagegen ankämpfst, dann verschlimmerst du die Sache noch. Aber du gehst im Namen Gottes und sagst, Gott ist mit mir. Hab keine Angst. Ich werde schon irgendwie wieder hochkommen. Ich werde wieder meine Arbeit tun können, werde von meiner Hände Arbeit leben können. In Johannes 17, Vers 15. Und das ist der Vers, wo ich hier einsteige für meine Botschaft. Jesus sagt, Vater, ich bitte nicht, dass du sie nimmst aus dieser Welt, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Es wäre so toll gewesen, wenn Jesus gebetet hätte, oh, meine Apostel, meine Jünger, ich nehme euch aus diesem ganzen Chaos, den ganzen Judaismus, den Pharisäertum, das ganze Schriftgelehrtentum raus. Ihr müsst das alles gar nicht durchmachen. Nein, ich bitte, Vater, nimm sie nicht aus der Welt. Gott betet extra, dass sie nicht vorzeitig aus der Welt genommen werden. Erst bei der Entrückung. Da werden wir entrissen, all dem. Aber jetzt bewahre sie vor dem Bösen. Behüte sie vor dem Übel. Wir neigen immer zu entfliehen. Oh Gott, dass ich da vorbeikomme an diesem Problem. Aber nein, Gott erlaubt, dass wir mit diesen Problemen konfrontiert werden. Und er bewahrt uns da drin. Die Menschen neigen immer gerne so aus der Steinzeit zur Flucht. Sobald es irgendwie kriselt, wo kann ich abhauen? Aber die Bibel sagt, der Gerechte flieht nicht. Der Gerechte bleibt. Der Gerechte stimmt mit Gott überein und er weiß, aus dieser Sache werde ich gut rauskommen. Ich werde ein Happy End haben. Er will nicht der Gefahr entfliehen, sondern er stellt sich der Gefahr. Sogar er fordert die Gefahr raus. Weißt du, wir neigen immer get out, so von allem. Schnell weg. Schnell weg von der Sache, von der Sorge, von dem Kummer. Jesus sagt, ich nehme sie nicht aus der Welt. Ich lasse sie noch in diesem System. Ich lasse sie hier. Und Gott wird uns in diese Welt lassen. Er schickt uns, sogar nachdem wir uns bekehrt haben, er präpariert uns, lehrt uns und dann sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und lehrt sie alles halten. Und weißt du, wenn du das Evangelium predigst, da ist nicht immer Honigschlecken. Da ist Widerstand, da ist Widerspruch da. Da ist, guck mal, Paulus predigt und es ist Aufstand, Verfolgung. All das machen die Christen durch und die haben keine Angst, die fürchten sich nicht, denn ich fürchte kein Unglück. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir und du tröstest mich. Jesus sagt, ich nehme dich nicht aus der Welt, sondern ich lasse dich in der Welt. Ich mache dich stark in dieser Welt. Er gibt uns Hörner und einen Dickschädel und einen Panzer und ein Schild des Glaubens. Und die ganze Waffenrüstung, dass wir so ganz getrost in diese Welt hineingehen können und dass wir uns nicht fürchten, egal was da passiert, mit Gott werde ich schaffen. Er schickt uns in die Welt, zu den Menschen und sogar zu Monstern. Er schickt uns sogar in die Löwengrube. Weißt du, zu unseren Feinden. Wie soll unser Feinde sogar lieben? Unser Widersacher. Er schickt uns zu ihnen und wir sollen sogar ihnen dienen. Und keine Angst haben. Auf Schlangen und Skorpione werde ich treten. Das ist eine gefährliche Sache. Ein gefährliches Unternehmen. Also Gott schickt uns in die Gefahr hinein, aber wir müssen uns nicht fürchten. Er sagt, die, die an meinem Namen glauben, werden auf Schlangen treten. Die werden auf Skorpione treten. Er schickt dich oder schickt uns als Christen wie Schafe unter die Wölfe. Das steht in der Bibel. Ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Er setzt uns den Gefahren aus. Er setzt uns in den Gefahren aus, dass wir keine Angst haben der Gefahr. Sondern, guck mal, Wölfe kriegen Angst, wenn du denen die Zähne zeigst. Und dann kommt so ein Bock, verstehst du, und rast auf die Wölfe. Ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Er sendet uns, dass wir hier in dieser Welt leben, dass wir unsere Sendung erfüllen. Das ist unser Dasein. Also das ist die Wahl, was Gott für unser Leben hat. Und wir müssen unseren eigenen Weg finden. Wie komme ich hier durch? Mit der Gnade Gottes, mit der Hilfe Gottes, mit dem Beistand Gottes. Zu den Wölfen geht keiner freiwillig von den Schafen. Das sind nur dumme Schafe, tun das. Aber wenn wir da durch müssen, dann müssen wir da durch und da gehen wir auch durch. Und es gibt in unserem Leben, auch im christlichen Leben, ein Muss. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. So, aber normalerweise kein Schaf macht es von sich und es wäre absurd. Ich gehe jetzt zu den Wölfen und ich provoziere jetzt die Wölfe und ich zeige den Wölfen meine Zähne. Der wird gefressen. Wer sich in der Gefahr begibt, der kommt darin um. Aber wenn du in der Gefahr bist, dann darfst du mit Gottes Gnade und Gottes Hilfe rechnen. Und das ist das Schöne am Evangelium. Ich darf mit Gott rechnen. Niemand lässt sich bewusst in der Not bringen oder finanzielle Abenteuer, dass er stürzt und sagt, jetzt mache ich etwas Großes. Oder gesundheitlich, dass er sich überfordert. Das wäre Unsinn. Aber wenn diese Dinge passieren, da habe ich die Gnade Gottes. Gott beschützt mich. Das hat er versprochen, dass er mich beschützt. Wenn ich in finanzielle Not komme, wenn ich in gesundheitliche Not komme, wenn ich in andere Not komme. Aber wenn ich dann mich übernehme. Und so viele Christen verlieren oft den Verstand, sie übernehmen sich. Die Bibel sagt, man soll die Kosten überschlagen. Kann ich das ausführen oder nicht? Und wenn du nicht ausführen kannst, dann lass es im Bau gleich bleiben. Mach das nicht. Wir haben so viele christliche Bauruinen. So viele sind Märtyrer ohne Berufung. Die provozieren, sie gehen auf den Wolf, so ich nehme mit dem Teufel auf. Und dann, was passiert? Da kommen 7 andere und die überfallen einen. Weißt du, ohne den Willen Gottes solltest du gar nichts tun. Aber wenn der Wille Gottes ist und der Gottes Plan für dein Leben so ist, dann musst du durch, Bruder. Dann gehst du durch und du fürchtest kein Unglück. Denn er ist bei mir. Du bist ganz sicher, Gott schickt mich. Das ist meine Schickung, meine Sendung, mein Charisma. Viele merken es nicht, in welche Gefahr sie sich von sich aus begeben. Ich würde mich in keine Gefahr begeben. Ich würde mich nie überfordern. Und so weiter. Lieber mache ich das nicht. Ich mache erst, wenn ich dann von meinem Gott grünes Licht habe. Und wenn ich das grüne Licht habe, dann können sie schießen, so viel sie wollen. Können sie kämpfen gegen mich, so viel sie wollen. Können alles gegen mich unternehmen. Sie werden nichts schaffen. Denn ich weiß, der Herr ist mit mir. Aber wenn ich das nicht weiß, dann Gott bewahre mich. Es ist Wahnsinn, auf eigenen Antrieb zu den Wölfen zu gehen. Dumme würden es machen. Komm, jetzt fresse ich dich. Verstehst du, dann wirst du gefressen. Und die wundern sich, viele Christen wundern sich, warum ist mit mir so Übles geschehen? Warum bin ich in so Not geraten? Die haben sich in Gefahr begeben. Wach auf, Christ. So, man braucht Weisheit. Die Bibel sagt, wenn Weisheit mangelt, der bitte Gott um Weisheit. Dass man sich überlegt, schaffe ich das? Soll ich vielleicht noch Verstärkung nehmen von woanders? Oft wird in den christlichen Kreisen und Kirchen und so weiter, da wird so viel von Mission geredet, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Weißt du, wenn Gott uns nicht den Auftrag gibt, wir haben nicht die Mittel, wir haben nicht die Kraft, wir haben nicht die Ausdauer, wir haben nicht die Freude, dann machen wir was, wir fangen gut an und dann auf dem halben Weg bleibt man stehen. Uns muss Gott senden, Geschwister, und dann bewahrt er uns, dann beschützt er uns, dann ist die Salbung mit uns. Unter dem Segen Gottes müssen wir gehen und dann haben wir Kraft. Dann können wir widerstehen. Ich weiß, Gott will es. Gott will es. Und ich fress die Riesen wie Brot. Gott will es. Gott will mir das Land geben. Und so weiter. Und dann verhalten wir uns auch klug. Und deshalb sagt Jesus, ich sende euch wie Schafe unter den Wölfen. Und wie Schlangen und Tauben und so weiter. Seid klug und ohne falsch. Wir bekommen dann Intelligenz. Wir werden dann raffiniert. Weißt du, dann greifen wir den Feind gerade an seiner schwächsten Stelle. Und werden mit ihm fertig. Dann haben wir auch den Glauben dazu, der Berge versetzt. Aber wenn Gott uns nicht schickt, dann können wir nicht einmal einen Maulwurf wegschaffen. Da haben wir Probleme schon damit. Weißt du, er muss uns senden und dann haben wir Vollmacht. Und wir sollen überhaupt nichts tun. Auch wenn du dich von etwas befreien möchtest oder was loswerden möchtest, kannst nicht einfach losschmeißen, sondern Gott muss dir die Autorität dazu geben. Lass los, dann fällt alles von selber. Guck mal, im Herbst, da gibt es keine Wasserversorgung mehr im Baum. Und da fallen die Blätter von selber ab. Der Baum versorgt sich nicht mehr und die Blätter fallen von selbst ab. Im Frühjahr kommt der neue Saft und dann kommen die neuen Blätter wieder. Und da sprießt alles. Also du musst warten, bis Gottes Zeit und Gottes Stunde ist, Gottes Moment ist, wo das alles passiert. Deine Aufgabe als Schaf ist immer bei der Herde zu bleiben. Und warten, was der Hirte sagt. Und bei dem Hirten bleiben, sich von der Welt vielleicht abzusondern und dergleichen und bei dem Herrn zu sein und zu bleiben. Das ist deine Aufgabe. Und wenn der Herr sagt, du Schäfchen, du gehst jetzt dahin, aber Spur, ich werde aufpassen und dann wird meine ganze Macht und Autorität hinter dir sein. Dann kannst du gehen, wohin du willst, du wirst immer Erfolg haben. Jesus sagt ganz klar, wie man unter die Wölfe gehen soll und was man machen muss, um den Schutz Gottes zu bekommen. Er sagt ganz klar, seid klug wie die Schlangen. Seid klug wie die Schlangen. Weißt du, Klugheit ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk des Himmels. Im richtigen Moment anzupacken und im richtigen Moment loszulassen, das ist Klugheit. Das richtige Wort im richtigen Augenblick zu sagen, das ist Klugheit. Nicht nur etwas zu tun, begeistert zu sein für eine Sache, nein, das ist Klugheit. Und wir sollen ohne falsch sein wie eine Taube. Keine Tricks und auch nicht tricksen und wissen, dem lieben Gott nachhelfen. Das tun leider viele Christen mit Vorliebe, dass sie dem lieben Gott nachhelfen. Aber wenn Gott dich sendet und Gott dir einen Auftrag gibt, dann kannst du auf das Holz Wasser schütten und so weiter. Und dann wird das Feuer vom Himmel fallen, dann wird das Holz verbrennen, das Opfer verbrennen und auch die Steine weglecken, wie beim Elia, als das Feuer vom Himmel fiel. Wenn dein Leben mit Gott stimmt, dann passiert das, was passieren soll. Also Gott bewahrt uns und Gott gibt uns Autorität. Und ohne Autorität bleib, wo du bist und mach nichts. Das ist meine Botschaft, die ich dir heute aus meiner Erfahrung weitergeben möchte. Wie bewahrt uns Gott? Eine Schlange. Weißt du, sie bringt sich nicht unnötig in ihre Gefahr. Wir haben zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, sehr viele Kreuzottern gehabt. Sogar Kreuzotter Brutgebiet war bei uns in der Nähe. So, wir hatten viele Schlangen. Aber eine Schlange wird sich nie von selbst in Gefahr bringen. Die Schlange ist so ein cleveres Tier. In der Bibel heißt es, sie war sogar klüger wie alle anderen Tiere. Die konnte sogar sprechen und ging auch aufrecht. Also die Schlange ist ein sehr kluges Tier, bringt sich nie bewusst in Gefahr. Trifft lautlos auf. Sie schleicht sich so. Eine Schlange zieht sich eher zurück, anstatt dass sie sich konfrontiert und sich der Gefahr aussetzt. Im richtigen Moment sich zurückziehen. Jesus sagt, ich sende euch wie Schlangen. Schlange ist eigentlich ein Bild auf den Teufel. Sei klug und ohne falsch. Also zieh dich im richtigen Moment zurück. Setz dich nicht einfach dem Feind aus, wenn du weißt, du kannst es nicht und du schaffst es nicht. Und ich sag, ich habe das in meinem Leben oft lernen müssen, zurückzuziehen. Lieber, ich bin ein lebendiger Feigling als ein toter Held. Ich bin lieber ein lebendiger Feigling. Und die Leute sagen, der hat keinen Glauben, bevor ich mich blamier, bevor ich ausgelacht werde. Lieber zieh ich zurück. Die können sagen, was sie wollen. Hauptsache, ich lebe noch und ich bin noch glücklich. Eine Schlange weiß, was sie zu tun hat. Eine Schlange erkennt die Gefahr und weicht der Gefahr so schnell wie möglich aus. Du musst also sehen, also wie die Schlange, so schickt uns Jesus. Und eine Taube, die ist auch nicht besser. Ist eigentlich ein Friedenssymbol, und als Friedenssymbol bekannt. Eine Taube, die tut niemand etwas Böses, ist harmlos. Und sozusagen unschuldig. Und das ist, was Gott will, wie wir bewahrt werden. Auf natürlicher, logischer Art und Weise. Morgen werde ich über das Übernatürliche sprechen. Aber heute will ich auch das Natürliche herbeiziehen. Das Natürliche ist so wichtig. Gott will uns in dieser Welt bewahren. Ich nehme dich nicht weg von dieser Welt, Johannes 17, sondern ich erhalte dich in dieser Welt. Christen sind in dieser Welt. Sie wissen, wie sie sich verhalten sollen. Nicht groß angeben. Die meisten, die groß angeben, ich denke nur in USA, da ist einer, der so Kristallkathedrale gebaut, so riesige Kirche. Und was ist passiert? Katholische Kirche hat die abgekauft. Und jetzt ist er in der Miete bei der katholischen Kirche. Die konnten es nicht bezahlen. Dann haben sie große Musicals gehabt. Und das mussten sie alles absetzen. Weil Gott macht nicht, indem man macht nicht mit, wenn wir uns profilieren wollen. Gott sagt, komm runter. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Und Gnade ist nichts anderes wie Bewahrung, wie Schutz. Das ist Gnade. Viele wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen. Seid klug und ohne falsch. Wir müssen also richtig handeln. Wir müssen vermeiden, was wir vermeiden können. Erkennen die Gefahren, wenn die da ist. Guck mal, die Preise steigen alle. Jetzt sich noch verausgaben. David Wilkerson hat vor Jahren ein Buch geschrieben, die Vision. Und dann hat er einige gute Tipps den Christen gegeben. Christen begehen teuren Zeiten entgegen. Hat er gesagt, kauft gute Sachen, kauft nicht Sonderware, billige Ware, sondern kauft gute Sachen, Qualität, damit ihr lange Zeit gute Sachen habt. Nur als Beispiel. Christen sind nicht leichtsinnig. Ein Sonderangebot. Verzicht auf die Sonderangebote. Da ist immer ein Haken dahinter, wenn du ehrlich bist. Entweder da ist nur Zucker drin in dieser Nahrung, verstehst du, aufgebauscht, da ist keine Substanz drin. Verzicht auf Sonderangebote. Die Christen wählen bewusst aus, was ist gut und was ist nicht gut. Christen sind sehr wählerisch, echte Christen. Die anderen schlucken alles. So, du sollst die Kosten überschlagen, dich nicht übernehmen. Christen sind eigentlich Realisten. Und das ist, wie Gott uns bewahrt. Köpfchen einschalten. Verstehst? Nicht nur etwas tun, das man getan hat, etwas beweisen jemand. Du musst niemand was beweisen. Gott kennt dich, was für ein Gebilde, was für ein Gemächte du bist. Du musst also niemand sagen, guck mal, wie stark mein Glaube ist. Wenn es darauf ankommt, ist ein Glaube nur ein Waschlappen. Wir müssen uns nichts einbilden. Gott weiß, was für ein Gemächte wir sind. Ohne ihn sind wir gar nichts. Ohne ihn können wir gar nichts tun. So. Jesus verdrängt nicht die Probleme. Er verniedlicht sie auch nicht. Er sagt, stellt euch diesen Problemen. Und guckt, wie ihr da durchkommt. Seid klug und ohne falsch. Die Bibel spricht von Überwinden, von Überleben, von sich bewähren. Also das ist so, wie Gott uns bewahrt. Zuerst mal in kleinen Stücken. Du kriegst immer dickere Haut. So, er nimmt dich in kleinen Stücken und du wächst da immer mehr in der Treue, Liebe Gottes und der Barmherzigkeit Gottes. Wenn wir anfangen zu glauben, wird das Leben nicht einfacher, liebe Brüder und Schwestern. Und wir werden nicht weniger Sorgen haben. Und wir werden auch nicht gesünder dabei oder reicher. Nein, wenn wir anfangen zu glauben, wir müssen kämpfen. Aber wir kriegen Hilfe von oben. Die Hilfe Gottes. Den Beistand Gottes. Wir stecken immer noch in diesem System dieser Welt. Wir müssen noch bestimmte Dinge akzeptieren und hinnehmen. Und Ungerechtigkeit leiden und womöglich. Denn die Liebe wird in vielen erkalten und die Ungerechtigkeit wird in dieser Welt überhand nehmen. Aber wir können die Ungerechtigkeit verkraften. Die ungerechte Behandlung, dass die Leute uns links liegen lassen, sich gar nicht so kümmern und uns bemitleiden womöglich. Lass es. Wir müssen nichts etwas beweisen. Nur dumme Versuche, was zu beweisen. Die ganzen Friedhöfe sind voll von lauter Helden, die was beweisen wollten. Was nützt es, wenn du was beweisen willst und dann nachher Herzinfarkt hast und zusammenklappst und nicht schaffst? Weißt du, du willst was beweisen. Hör auf zu beweisen. Gott kennt uns, was für ein Gebilde wir sind. Und wir sind abhängig von seiner Gnade. So, wir sind in dieser Welt, wir sind nicht von der Welt. Ein großer Unterschied, wir sind in dieser Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind schon ausgebürgert, ausgewandert. Oder wie man das auch nicht mehr immer nennen möchte. Wir sind nur Bürger hier, Durchwanderer, aber unsere Heimat und so weiter ist in der Höhe. Wir sind hier Ausländer und so muss ich auch benehmen als Ausländer. Ich weiß nicht, ob du schon als Ausländer mal gelebt hast und ich weiß, wie komisch manchmal so ist. Du hast manche Rechte nicht und so weiter. Du bist so Mensch zweiter Klasse, Ausländer. Aber das bewahrt dich vor so manchem Stress, vor so manchem Ärger. Wir werden beschützt von einer anderen Welt. Weißt du, wir sind Bürger einer anderen Welt. In Spanien, in der Franco-Zeit, da sollte ein Engländer erschossen werden, weil er irgendwas sich zu Schulden kommen ließ. Und eigentlich die englische Botschaft hat sich eingesetzt für den Mann. Der Papst hat sich sogar eingesetzt für diesen Menschen. Er sollte erschossen werden. Und dann kam der Tag der Hinrichtung für diesen englischen Bürger. Und da geht der englische Botschafter mit hin. Und während dann die Soldaten sich hinstellen, geht er zu diesem Mann und hält die englische Flagge. So, meine Herren, jetzt dürfen Sie schießen. Wenn Sie hier jetzt abschießen, ist gleichzeitig Kriegserklärung von England. Verstehst, schießen Sie, bitte schießen. Und Sie haben nicht geschossen. Der hat seine Flagge hingehalten. Und genau das ist, was der Herr macht. Er hält seine Flagge vor dir. Er sagt, ich bin dein Schild, ich bin dein Schirm. Schießen Sie. Und wenn Sie schießen, ist Kriegserklärung vom Himmel. Und das wird dem Teufel teuer zu stehen kommen. Schießen Sie. Und er hat nicht geschossen, dann haben sie sich auseinandergesetzt. Sie wollen keinen Krieg mit England haben. Oder Großbritannien. So. Wir sind Gäste hier. Wir sind Fremde. Wir sind Durchreisende. Und vielleicht bist du fasziniert von dieser Welt. Die Welt ist schön und groß. Eleonore von Reusing, ein schönes Lied, oder hat ein schönes Lied gedichtet. Ich bin durch diese Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mich ein heiß Verlangen mich von der Erde los. Weißt du, die Welt, die fasziniert uns und die Schöpfung ist schön. Was Gott sagt von Welt, und wir müssen verstehen, wenn Gott Welt meint oder die Bibel von Welt spricht, meint dieses System, die Zivilisation, die Gesellschaft, das ist die Welt. Das ist die Welt. Und wir haben hier keine bleibende Stadt. In uns steckt eine Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach einer anderen Welt. Und wir sind Bürger einer anderen Welt. Hier sind wir heimatlos. Und du sollst dich überall zu Hause fühlen. Das ist ja die Welt Gottes jetzt letztendlich. Und lass dich nicht vereinnahmen. Werdet nicht Menschenknechte. Das ist also, was Gottes Wille und Gottes Plan für uns ist. Gott kennt die Seinen. Wir sind hier keine Nummer. Wir sind Originale, ihr Lieben. Und das ist, was Gott uns beschützt. Gott wacht über seine Originale. Gott führt die Seinen. Wenn ich an Abraham denke, der hat keine Landkarte gehabt, kein Navi, kein UPS gab es damals, aber er wurde von Gott geführt in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er war in Kanaan erst von oben bis Süden das Land durchwandert und hat keine bleibende Stadt gehabt. Das Einzige, was sein war, war eine Beerdigungsstätte in Hebron. Das war seine Stätte, aber er ist durchgewandert. Und Gott war mit ihm und er hat manchmal Dummheiten gemacht. Weißt du, und dieser Abraham hat gelogen, das darf ich dir sagen, der hat gelogen. Das ist meine Schwester, die Schwester Sarah. Das ist meine Schwester. Man muss vorstellen, die Frau war 90 Jahre alt und er war Schönheitskönigin, dass sich sogar der König davon verliebt hat in sie. Das ist meine Schwester und hat gelogen. Aber Gott hat für ihn gestritten. Plötzlich kriegen die bei diesem König alle Frauen und alle Männer Beulen. Die sind alle voll. Die sagen, was ist da? Und dann gehen sie zu ihren Wahrsagern und die Wahrsager sagen, ja, da sind, Gott straft euch wegen, du musst irgendeine Sünde begangen haben. Du hast dem Abraham seine Frau weggenommen. Das ist seine Frau. Und er entschuldigt sich, bringt Opfer, goldene Mäuse opfert er. Und bringt die Sache in Ordnung. Und dann geht er, sagt, bitte geh, verlass es. So beschützt Gott. So beschützt Gott seine Heiligen. Da kriegen die Beulen. Und die wundern sich, wo die Beulen herkommen. Dann gehen sie zu ihren Wahrsagern. Und die Wahrsager sagen die Wahrheit denen, wo die Beulen herkommen. Gott beschützt die Seinen. Er stand unter dem Segen Gottes. Und Bruder und Schwester, solange du unter dem Segen Gottes stehst, solange du unter dem Segen Gottes stehst, wacht der Herr über die Seinen. Mit meinen Augen will ich dich leiten. Weißt du, seine himmlische Kamera beobachtet dich auf Schritt und Tritt. Jede Handlung, jede Reaktion, da wird sogar alles aufgezeichnet, sogar dein Pulsschlag. Deine Gefühle werden aufgezeichnet. Du bewahrst mich. Er sieht, wo du dich aufhältst. Wir werden in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 bis 16 ermahnt, die Welt nicht zu lieben, noch was in der Welt ist. Und da wird erzählt, was alles in dieser Welt ist. Augenlust, gemeint ist das Materielle, Mammon und das ganze System. Wenn jemand die Welt, also dieses System liebt, nur noch hinter dem Geld ist, nur noch hinter Karriere ist, große Titel und Anerkennung von den Menschen und nicht von Gott, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Und wenn jemand die Welt liebt, der kann Gott nicht lieben. Also du kannst nicht zwei Herzen lieben, entweder Gott oder Satan oder diese Welt. Und deshalb muss man sich entscheiden. Die Schöpfung sollst du lieben. Du sollst sagen, guck mal, wie groß ist mein Gott. Kein anderer. Wie hat er alles so wunderbar gemacht? Aber du solltest dein Herz nicht an dem Materialismus hängen. Wer mit der Gesellschaft geht, der geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. Guck mal, die DDR oder andere Mächte, Reiche. Weißt du, die Welt, das ist Konsum, das ist nur das Äußere, das ist nur das Tamtam, alles viel, groß, mächtig, stark. Den Turm da bis zum Himmel bauen, dann wird das Ding nicht ausgeführt. Denn alles, was in der Welt ist, da ist Lust des Fleisches, Begierde der Augen, Hochmut des Lebens, das ist alles da drin. Das sind alles nur Äußerlichkeiten. Weißt du, wenn du nicht mehr für die Äußerlichkeiten lebst, sondern für das Innere, beschützt dich Gott. Denn du wirst von innen her bewahrt, nicht von außen. Deine Bewahrung ist eine innere Bewahrung. Eine Bewahrung aus durch den Geist. Und den Geist siehst du nicht. Den Geist kannst du nicht einfangen. Den Geist kannst du nicht kontrollieren. Den Geist kann nicht einmal der Antichrist kontrollieren. Weißt du, Gott bewahrt dich seinen. Tut mir leid, das tut er. Wer die Äußerlichkeiten liebt und nur nach dem geht, was das Auge sieht und so weiter, der wird von Gott nicht bewahrt. Der geht immer wieder, tappt immer wieder ins Fettnäpfchen. Aber Gott hat uns etwas gegeben, unser Inneres. Und unser Inneres sagt, die innere Stimme, geh nicht hin, hör nicht zu, glaub es nicht. Oder tu das und tu jenes. Und deshalb, wir werden bewahrt von Gott durch die innere Stimme. Wir werden geleitet durch die innere Stimme. Und das ist die Bewahrung der Christen, der Gläubigen. Die brauchen nichts anderes. Die werden von oben geleitet. UPS, das hat Gott schon lange gehabt, so ein UPS. Das plötzlich fahren sie links, fahren sie rechts, fahren sie geradeaus, halten sie an, fahren sie nicht weiter, wenden sie, sie haben sich verfahren. So Gott, so leitet Gott diese innere Stimme. Und das ist unsere Bewahrung. Und du musst angucken, ob du das richtige Programm hast. Da ist, als die Navis noch ganz neu waren, da ist einer in die Elbe gefahren. Weißt du, da hieß es, fahren Sie jetzt und fahren Sie geradeaus und geben Sie Gas. Und da war mal eine Brücke. Da war mal eine Fähre. Und der ist in die Elbe gefahren. Und man hat dann nachher den Wagen rausgezogen. Und was ist gewesen? Der hat ein falsches Programm gehabt. Viele Christen haben ein falsches Programm. Da war mal was. Du musst wissen, ist das immer noch so? Ich war ja mal Christ. Ich war mal in Ordnung. Du musst jeden Tag dich neu überzeugen. Ist das noch alles okay? Ist Gott noch mit mir? Wer kann dann gegen mich sein? Und dieser schöne BMW, der dann in die Elbe fuhr, der hat gedacht, da ist eine Fähre. Und hat Gas gegeben und ist weitergefahren. Und dann plötzlich schwimmt sein Auto. Überzeug dich. Ist Gott mit mir? Wenn ich etwas tue, ist der Herr mit mir? In der Bibel hat ein Mensch einmal gesagt, Herr, wenn du mit mir nicht mitgehst, gehe ich keinen Schritt. Gehst du mit mir, dann gehe ich überall hin. Und der Herr sagt, geh hin, ich bin mit dir. Du musst keine Angst haben. Fürchte dich nicht. Das Wesentliche des Menschen ist immer das Innere, das Innenleben. Egal, ob du ein Kaktus bist, oder ein Esel, oder ein Mensch, alle Lebewesen haben ein Innenleben. Und die funktionieren, die setzen sich durch, die existieren. Und deshalb das Innenleben, du wirst vom Innen her gesteuert, echt gesteuert und geleitet. Hier wurde alles genommen, wenn du so seine Geschichte liest, sein Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit. Aber nur sein Innenleben durfte der Teufel nicht antasten. Und das ist, worüber Gott wacht, dein Innenleben. Gott legt dir eine Last auf und er hilft dir, sie zu tragen. Das ist die Last, das Schicksal dieser Welt. Das ist, wo wir in dieser Gesellschaft leben. Das ist, ich muss arbeiten, ich muss kämpfen, ich muss unternehmen und dies und jenes riskieren und wagen. Aber ich werde von Gott dann auch getragen und geführt und geleitet. Nur sein Innenleben durfte der Teufel nicht antasten. Dass sein Glaube nicht scheitert. Weißt du, und dieses Glaube, dieses Wissen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er lebt. Ich weiß, dass er hier ist. Ich weiß, dass er in mir ist. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dein Innenleben. Ich werde von Gott gehalten, ich werde von Gott geliebt. Und niemand darf mich von seiner Liebe trennen. Weder Hohes, Tiefes, Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges, noch irgendeine Kreatur, kein Dämon. Ich werde gehalten. Das ist die Bewahrung. Ich werde gehalten. Gott hält uns fest in seiner Hand. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergibst, übergibst du dein Steuer, deine Lenkung, deine Gangart. Du übergibst alles dem Herrn Jesus. Da bist du nur noch Beifahrer. Ich weiß nicht, wie es dir geht als Autofahrer, aber mir geht es furchtbar. Ich bin nicht gerne Beifahrer. Dann fahre ich mit, dann bin ich voll Action, obwohl das bei mir gar nicht funktioniert. Ich habe keine Pedale, keine Lenkung, gar nichts. Aber ich fahre mit. Aber der andere steuert. Und deshalb übergib dein Steuer dem Herrn Jesus. Und das hast du getan bei deiner Bekehrung. Und hol das nicht mehr zurück. Und sag, Meister, ich setze mich jetzt wieder an Steuer. Der Herr sagt, nein, ich will dich lenken. Ich will dich steuern. Ich will dich sicher ans Ziel bringen. Vor Jahren ist mir passiert, da sehe ich da eine arme Frau, eine junge Frau quält sich mit dem Einparken vom Auto. Und die fährt rückwärts und nichts und vorwärts wieder nichts und die macht hin und her. Habe ich gesagt, liebe Dame, dürfte ich mal für Sie einparken? Ich kenne die Autos. So, ich habe schon verschiedene Autos. Ja, trauen Sie sich das zu? Habe ich gesagt, einfach mit einem Zug, ich fahre rein. Und dann habe ich einfach, weil ich ein bisschen Ahnung habe vom Autofahren, mit einem Zug bin ich da in den Parkplatz reingefahren. Sie sagte, wie haben Sie das geschafft? Weißt du, du musst jemand mal an Steuer lassen, der sich auskennt. Und der Herr Jesus kennt sich an deinem Lebenssteuer aus. Er weiß es. und sagt, lieber Herr, lass mich mal fahren, liebe Dame, lass mich mal versteuern. Ich bringe sie in die Parklücke, ich bringe sie aus der Sackgasse raus. Solange Gott für dich ist, bist du in sicherer Hand. Solange er dein Leben in seiner Hand hält, und eigentlich hält er, er sagt, ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich werde bei dir sein. Aber wir haben immer so Angst, wir übernehmen gern das Steuer und verdrängen den Herrn Jesus. Weißt du, er sagt, niemand kann euch aus meines Vaters Hand reißen oder von der Liebe Gottes trennen. Wir müssen bereit sein, dieses irdische Leben zu leben. Das ist Nummer eins. Ich muss bereit sein und ich muss wissen, Gott nimmt mich nicht weg. Ich habe schon so oft gebeten, lieber Heiland, lass der Entrückung stattfinden. Das wäre so schön. Ich wäre so begeistert. Plötzlich weg und das, oder die Erde tut sich auf und die verschlingt mich. Weißt du, das wäre so schön und dann bin ich erlöst. Aber nein, Gott sagt, das musst du durchstehen. Das musst du durchhalten. Da musst du dich bewähren. Und nachdem ich die Bewährungsprobe bestanden habe, hat er selber weggenommen. Weißt du, was für große Sorgen habe ich drüben mit der Kirche gehabt. Weißt du, jede Nacht, wenn Sturm war, habe ich schon gebetet, bin ins Auto gestiegen, sogar nochmals nur im Morgenmantel und Pyjama und geguckt, um die Kirche gefahren. Hoffentlich sind noch alle Ziegel auf dem Dach oben. Oder stehen die Bäume. Ich weiß, was das für Sorge war. Aber ich habe mich in dieses Abenteuer hineingelassen. Ich habe die Kirche 15 oder 16 Jahre gehabt. Und Gott hat uns gesegnet, hat eine gute Zeit gehabt. Aber die Zeit ist abgelaufen gewesen. Aber wie werde ich los? Und plötzlich hat Gott Dinge eingefädelt in meinem Leben, dass ich sie losgeworden bin. So gut, ohne Schmerzen. Und dass mich manchmal die Leute gefragt haben, wie konntest du das abgeben? Du hast so viele Tausende oder Hunderttausende von Euros investiert. Wie konntest du das abgeben? Weißt du, wenn man weiß, die Zeit ist abgelaufen, dann kann man das abgeben. Dann kann man es loslassen. Und dann sorgen die anderen, müssen sich die anderen sorgen, wie es da weitergeht. Das ist nicht mehr meine Sorge, nicht mehr mein Problem. So, solange du in Gottes Hand bist, kann dich niemand aus der Hand reißen. Und Gott hat wunderbar geholfen. Weißt du, diejenigen, wo dabei waren, als wir die Kirche renoviert haben, wir haben von Montag bis Freitag die Kirche renoviert, mit Hebebühnen, da alles gestrichen, geweißelt und so weiter. Die Bauunternehmer wollte 250.000 Euro haben, nur fürs Gerüst, ohne Farbe und ohne was. Und wir haben das alles für 70.000 Euro gemacht, mit der Hebebühne. Weißt du, Gott hat es im Traum mir gezeigt, wir sollen eine Hebebühne nehmen. Oder so Kran. Also einfach mit dem Kran. Und die Jungs, die haben da gearbeitet und geschuftet und am Freitagabend alles zusammengebaut und wir haben Gottesdienst gefeiert. Und so hat Gott uns gesegnet und durchgetragen. Weißt du, wir sind durchgetragen worden, all die Jahre hindurch. Durch wie viele Stürme und wie gnädig war Gott und wie barmherzig war Gott. Weißt du, er hat dich geschaffen, nicht um zu verkümmern und dich berufen, nicht zum Scheitern. Nein, er hat dich berufen, um sein Werk zu tun. Aber wir müssen lernen, auf ihn zu hören. Im richtigen Moment anzunehmen und im richtigen Moment abzugeben. Du bist geschaffen für Gott und auf Gott angelegt, dass du seinen Willen tust und du bist ein Teil seines Willens. Als Gott den Menschen schuf, hat er ihn bestellt und gesagt, bearbeite die Erde. Bewirtschaftete meinen Garten und dann erwartet er eins, dass wir Frucht bringen. Und Gott sorgt dafür, dass du Frucht bringst. Und Frucht entsteht durch Stürme, durch Umstände, durch Hitze und Kälte und was auch immer ist. Und Gott will bleibende Frucht haben. Was bleibt? Was bleibt vom Rest deines Lebens? Alles auf dieser Welt ist darauf angelegt, dass aus uns der Gedanke Gottes erwächst. Dass die Menschen sehen, der Plan Gottes wird durch uns, durch mich oder durch dich verwirklicht. Weißt du, große Gedanken erwachsen aus Leuten, die in die Tiefe gehen. Die lernen, mit Gott auszuharren, auszuhalten. Da erwächst großer Glaube. Mein Glaube ist nicht gewachsen durch die Halleluja-Höhen. Weißt du, mein Glaube ist gewachsen durch Tiefgang, durch Krisen. Dann erwächst auch große Liebe. Weißt du, dann liebst du den Herrn. Der Herr ist so treu. Halleluja. Wenn er durch die Nöten, die durchgetragen hat, durch die Krisen hindurchgetragen hat, so treu ist der Herr. Durch wie viel Not hat mich der gnädige Gott hindurchgebracht? Und dann hast du große Freude, wenn du dann zurückschaust. Mann, das war herrlich. Das war herrlich, wenn du dann anguckst, was alles dabei rausgewachsen ist oder entstanden ist. Und dann dieser innere Friede. Herr, es war gut. Es war gut. Es war gut, aber du musst zuerst mal durchgehen. Du kannst erst Siege feiern, wenn du zuerst mal Kampf gehabt hast und Krisen gehabt hast und Stürme gehabt hast. Du bist ja kein Beamter. Bei den Beamten heißt es immer so, zuerst kommt dein Gehalt und dann erst die Arbeit. Auch bei normalen Angestellten und Arbeit und so weiter, da musst du zuerst arbeiten und dann kommt der Zahltag. Und so ist es beim lieben Gott auch. Zuerst die Arbeit und dann die Lohntüte. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen, zuerst in die Tiefe gehen, zuerst mal leiden und platzen. Ja, so ein Korn platzt aus allen Nähten und dann geht was Neues auf. Niemand geht freiwillig in diese Lebensschule oder lässt sich da eingraben und in die Erde stecken. Aber jeder muss das. Keinem bleibt es übrig. Und ich will euch die Realität des Lebens zeigen, worauf es ankommt in diese Lebensschule. Da bringt der Herr dich selber dorthin. Da gehst du freiwillig. Da wirst du nicht gezwungen. Du gehst frei. Gott zwingt dich nicht, sondern er führt dich ganz, er lockt dich. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen. Der bringt dich mit Liebe dorthin und nötigt dich mit Liebe. Komm mal her, komm mal her. Gott hat diese Welt Satan übergeben. Ich muss noch hier etwas noch vorausschicken. Der Fürst dieser Welt ist Satan, ob du es glaubst oder nicht. Er ist zwar besiegt und geschlagen und Jesus hat triumphiert über ihn, aber hat immer noch das Sagen. Er kommt zu Jesus und sagt, all diese Reiche will ich dir geben. Quatsch natürlich, was er da erzählt, aber trotzdem wird es noch immer der das System beeinflusst und verwaltet. Er regiert hier. Auch wenn er besiegt ist, er ist immer ein Dieb, ein Mörder und ein Lügner. Und jeder Mensch ist dem Teufel ausgeliefert, beziehungsweise Gott überlässt. Und jetzt hören wir zu, es ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, diese Theologie zu verstehen. Gott überlässt uns, oder den Hiob jetzt, das ist das Bild am Hiob, Gott überlässt den armen Hiob dem Satan. Mach mit ihm, was du willst, der wird treu bleiben, der wird überleben. Du wirst sehen, er dient mir nicht nur, weil ich ihn segne. Er dient mir nicht nur, weil er gesund ist. Er dient mir nicht nur, weil er Kinder hat und eine schöne Familie hat. Er dient mir aus Liebe. Nein, glaubst du doch selbst nicht, lieber Gott. Und so versucht er, Gott in Misskredit zu ziehen. Niemand ist gerne frei in Erschütterungen und so weiter, wegen seinem Glauben oder was es auch immer ist. Jesus hat zu Petrus gesagt, Petrus, hör mal zu, Satan begehrt euer. Satan begehrt euer. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich würde sagen, Petrus, komm zu mir, bleib ganz fest bei mir. Nein, aber er sagt, Satan begehrt euer. Und ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Satan begehrt euer. Und was war? Er hat Jesus verleugnet. Dem einen das Ohr sogar noch abgeschlagen. Und Jesus hat nicht verhindert. Er hat es nicht verhindert. Er konnte nicht einmal seinen eigenen Tod verhindern. Im Garten Gethsemane, Vater, oh, wenn es möglich ist, lass den Kelch vorbeigehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber da kam der Engel und er stärkte ihn. Und genau das ist es. Wir sind alle im Gethsemane. Du betest, Herr, wenn es möglich ist, lass es bei mir vorbeigehen, dass es mich nicht trifft. Aber dann kommt der Engel und stärkt dich. Und in dieser Kraft steht Jesus auf und sagt, Kinder, lass uns aufstehen. Der da, jetzt der Verderber, der ist gekommen. Und wir müssen uns der Sache stellen. Du wirst gestärkt in der Krise. Garten Gethsemane ist eine Stunde, da schwitzt Wasser und Blut. Puh. Stell dir mal vor, wie oft hast du schon Wasser und Blut geschwitzt? Hast du gar nicht gemerkt? Kalter Schweiß ist dir an den Rücken runtergelaufen. Und dann kam ein Engel und stärkte dich. Irgendwo jemand ein gutes Wort zugerufen. Irgendwo jemand eine Predigt gehalten, die hast du gehört, Mensch, jetzt ich vertraue dem Herrn. Weißt du, wir müssen uns dem Willen Gottes fügen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, Petrus. Unser Glaube hört nicht auf. Du wirst nicht scheitern. Das darf ich dir sagen im Namen Jesu. Wenn du deine Sache richtig aufgezogen hast, richtig aufgebaut hast, richtig koordiniert hast, wirst du nicht scheitern. Ohne diese harten Proben wäre sein Glaube von Petrus kein richtiger Glaube geworden. Aber der hat sich bewährt, der ist stark geworden, der ist durch die Krise gegangen. Hast mich lieb? Hast mich lieb? Ja, Herr. Hast mich sogar lieber wie diese alle anderen? Ja, Herr, du weißt alles. Hast mich lieb? Du siehst, was der Herr sucht, Liebe. Darum kann Petrus später nachher sagen und schreiben, 2. Petrus 1, Vers 16, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt oder Märchen oder Legenden oder aufgebauschten Stories. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, sondern was wir gesehen, betastet, gehört haben, erlebt haben, dabei waren, all das hat unser Leben geprägt. Sie sind Realisten. Weißt du, Christen folgen keinen Fabeln. und der frommen Märchen, Lügen, religiösen Einbildungen, so Gefühlsloseleien. Nein, sie fürchten kein Unglück. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Die Gangart Gottes ist, weißt du, die Art und Weise, wie Gott uns beisteht, ist seine Gegenwart. Und ich bin bei dir. Und ich bin bei dir. Wenn dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Und Gott lässt es zu, dass sich alle Menschen verlassen. Am Schluss stehst du Mutterseelen allein. Sogar deine Mutter verlässt dich. Und deine Eltern verlassen dich. Aber der Herr sagt, ich werde bei dir bleiben alle Tage bis an der Weltende. Und ich bleibe bei dir. Und jetzt lernst du erst, wenn du nachher von allen Leuten verlassen worden bist, lernst du erst richtig im Glauben zu leben. Alles andere ist nur Fata Morgana. Einbildung, Fantasie. Aber wenn du nachher von allen verlassen bist, dann kannst du nur sagen, Herr, ich habe nur noch dich. Nur noch dich. Nur noch dich. Mir ist nichts mehr alles übrig geblieben. Und das verändert dann nachher alles, die Gegenwart Gottes. Da fängst du plötzlich ganz anders an zu leben. Paulus predigt in Athen, in Gott, Apostelgeschichte 17, Vers 28, in Gott leben wir, bewegen uns und sind wir. In Gott. Und das lernst du, in Gott zu sein, in Gott dich zu bewegen. Und wenn Gott sich nicht bewegt, bewegst du auch nicht. Außerhalb von Gott können wir nicht existieren. Gibt es keine Realität. Unsere Existenz, echte Lebensexistenz ist nur in Gott begründet. Und da musst du lernen, zuerst alles loslassen. Und wenn du nicht loslässt, wird dir alles genommen. Und das passiert. Das ist ganz normal. Entsetze dich nicht. Wieso passiert mir so etwas? Dir wird alles genommen. Und Gott ist schon immer da. Es liegt jetzt nur an uns, wie wir das annehmen, wie wir uns darauf reagieren. Herr, ich weiß, du bist alle Tage bei mir. Amen. Und dann bleibe ich dabei, bei der Sache. Der Gläubige hat sich seines Gottes bewusst. Er verlässt sich auf ihn. Er weiß ganz genau, ein wahrer Christ, und das musst du lernen. Und ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass wir das als Christen alle miteinander lernen. Gott wird mich nicht fallen lassen. Gott wird mich nicht aufgeben. Gott wird mich nicht abschreiben. Ich bin alle Tage bei euch. Dieser Lebendige, der Auferstandene, der kann das sagen. Das kann kein Petrus sagen, das kann kein Apostel sagen, kann kein Pastor sagen, das kann nur der lebendige Christus sagen. Ich bin bei euch alle Tage. Er hat alles bestanden, er hat sich bewährt. Und jetzt hat er uns seine Gegenwart versprochen und ich darf mich auf Gott verlassen. Seit deiner Lebensübergabe ist der Herr dein Herr. Ist es wirklich wahr? Kannst du da Amen sagen? Ist er wirklich dein Herr? Er ist für dich verantwortlich. Der lebendige Christus ist für dich verantwortlich. So wie die Eltern für die Kinder, so ist Jesus für dich verantwortlich. Wenn du das verstehst, verstehst. Weißt du, egal was passiert, er ist für dich verantwortlich. Er muss Rechenschaft einmal abgeben. Gott gibt Rechenschaft. Und der Teufel wartet nur darauf, dass Gott dich fallen lässt. Er hat darauf gewartet, dass der Hiob fällt. Dass er sagen kann, ach, lieber Gott, guck mal, du konntest ihn nicht halten. Und der Herr wusste, ich werde meinen Hiob nicht fallen lassen. Er ist so stark in mir, so gottesfürchtig, so gläubig, so treu. Er wird nicht fallen. Er wird bei mir bleiben. Und Satan würde Gott auslachen. Die Dämonen würden ihn für ewig verspotten, wenn er dich und mich fallen lassen würde. Das tut er nicht. Das wird er nicht machen. Gott ist treu. Gott ist wahrhaftig. Er steht zu seinem Wort. Und das ist die Botschaft, die ich dir rüberbringen möchte. Gott bewahrt uns. Gott wird alles tun und alles in Bewegung setzen, dass du nicht versagst. Er wird dir so viel Mut zusprechen. Mein Kind, sei getrost und unverzagt. So wie ich mit Moses war, so bin ich auch mit dir, Josua. So wie ich mit Abraham war, so wie ich mit irgendjemand in der Bibel war, so bin ich auch bei dir. Und dann ist der Heilige Geist in uns. Das ist das Schöne dabei. Das ist das Geheimnis. Der Tröster, dieser Parakletos, der ist bei mir. Und er hilft meiner Schwachheit auf. Das ist, wie der Engel Jesus stärkte und ihm Kraft gab. Und er hilft meinen Schwachheiten auf, der Heilige Geist. Gott tut alles, dass du dein Ziel erreichst. Viele Christen sagen, ja, ich werde es nie schaffen. Also wenn ich so angucke, ich humple jetzt schon auf allen Seiten. Ich habe keine Kraft mehr, ich bin so schwach. Weißt du, schau nicht auf deine Schwachheit, nicht auf deinen Körper. Dein Körper bleibt sowieso hier. Deine Seele und dein Geist müssen bewahrt werden, unsträflich auf den Tag des Herrn. Und wenn du bei Jesus bist, kriegst du einen verherrlichten Leib, ohne Gebiss, ohne Brille, ohne Hörapparat, ohne Prothese. Einen vollendeten Körper, perfekten Körper, ohne Runzeln und irgendwelche komischen Falten. Auch keinen Speckgürtel. Du wirst schönes Format haben. Er wird uns einen verherrlichten Leib geben. Steht ja in meiner Bibel. Verstehst? Er wird uns bewahren, unsträflich, bis auf den Tag Christi. Er wird es tun. Gott tut alles. Und in der Bibel heißt es, es wird alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Es wird alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Da wird alles zusammenbrechen. Da wird alles scheitern. Alles. Alle Systeme, alle Kirchen, alle Organisationen, alles wird scheitern, was erschüttert werden kann. Und heutzutage sehen wir schon, das zerbricht Euro. Verstehst du? Das ist Euro. Wenn Euro zerbricht, ist Europa auch zerbrochen. Wird auch zerbrochen sein. Das kann nicht halten, weil es Menschenwerk ist. Alle Menschenwerke werden zerbrechen. Kannst du Gift drauf nehmen? Alles wird erschüttert werden. Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist sicher. Der Name des Herrn wird nicht erschüttert. Halleluja. Ist ein starker Turm. Eine Festung. Für den Gerechten gibt es eine Zufluchtsstätte. Ein starker Sturm ist da. Gott hat den armen Lot errettet. Auch wenn er so weich war und feig war und was weiß ich alles miteinander. Ich bin alt, ich kann nicht mehr so schnell laufen. Dann sagt er, da oben ist ein Soar, da ist ein Städtchen, kann ich dorthin gehen? Und Gott hat gesagt, ich kann nichts tun, bis du nicht deine Stätte erreicht hast, deine Sicherheit, deinen Ort der Bewahrung. Und dort hat er es überlebt. Und Gott auch für dich, auch wenn du nichts schaffst und sagst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, er wird dich durchbringen. Er wird deiner Schwachheit helfen. Egal auf welche Art und Weise. Das ist sein Problem. Gott bewahrt uns auf seine Art und Weise. Gott bewahrt dich, er nimmt sich deine Schicksals an, er ist treu, er steht zu dir. Lot, du bist ein Gesegneter, du warst im Segen, auch wenn du jetzt von dem Gesegneten Abraham dich getrennt hast, du bist aber immer noch mein Gesegneter und ich werde dich durchbringen. Alle Gesegneten werden durchgebracht. Du musst nur das tun, was er dir sagt. Oder ich denke nur, der Elia, weißt du, da macht er so große Sprüche, und dann ist er wieder so Feigling. Und Gott sagt, du, Elia, versteck dich am Bach. Versteck dich, verbirg dich. Und da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Weißt du, wenn du am falschen Ort bist, wirst du nicht versorgt. Gott sagt das selbst. Und die Raben kommen dorthin und die versorgen den Elia. Und dann nach einer Weile, als er das gelernt hat, geh zu einer Witwe. Da selbst habe ich geboten, dich zu versorgen. Aber weißt du, ich, ein jüdischer Mann, ein Rabbi, Prophet, Priester Gottes, der lässt sich von Frauen ernähren und noch von Witwen dazu. Das ist ja unter meiner Würde. Wenn Gott dich bewahren soll, dann führt er dich auch unter Umständen unter alle Würde. Dann musst du dich überwinden, über deinen Schatten zu gehen. Ja, ich gehe jetzt zu dieser Witwe, hungern, die Raben kommen nicht mehr, Wasserspiegel sinkt am Bachkritt. So, jetzt muss ich, mir bleibt nichts mehr anderes übrig. Gott, wenn er dich weiter bewahren will und kann, und dann musst du dich demütigen. Dann musst du auf seine Stimme eingehen. Und da selbst habe ich einer Witwe gesagt, die soll dich versorgen. Gott macht ihn immer unsichtbar. Aber du musst dort sein, wo Gott will. Sonst wirst du erwischt vom Ahab. Sonst findet er dich. Aber wenn du auf Gottes Stimme hörst, am Bachkritt dich hinsetzt und nicht die Raben versorgen, dann sucht der Ahab dich dort nicht. Er sucht dich nicht bei der Witwe dort in Sarepta. Weißt du, Gott verbirgt dich dort und bringt dich dort in Sicherheit, wo der Teufel dich nicht sucht. Verstehst du, was ich sage? Wo der Ahab dich nicht sucht. Moses, bei ihm genau das Gleiche. Israel wurde in der Wüste durchgeführt. Der Pharao hat Israel nicht mehr in der Wüste nachgejagt. Der hat genau gewusst, die verrecken alle, die kommen nicht durch da. Also von wegen so ein Volk von 2 Millionen mindestens, die werden die Wüste nicht überleben. Die haben keine Backstube dort, die haben keine Fleischerei dort, die haben gar nichts, kein Wasser. Die kommen nicht durch, lass sie gehen. Weißt du, die Welt, das System sagt, lass die Christen laufen, lass sie beten, lass sie singen. Die kommen nicht durch. Aber der Herr bringt die Seinen durch. Halleluja. Der Herr bringt die Seinen durch. Jesus und Maria und Josef, sie flohen nach Ägypten. Und Pharao musste durch die Finger gucken. Er hat sie nicht erwischt. Und dann in Ägypten hat er sie nicht gesucht. In Ägypten hätte sie auch gar nicht suchen können, weil dort gilt ein anderer Herr. Und jetzt kommt noch was Schlimmes. Ich sage dir manchmal, Gott führt uns manchmal ganz merkwürdige Wege. Josua und Kaleb, sie waren als Kundschafter, man hat sie erwischt im gelobten Land, dass sie spionieren, Spione, leben gefährlich. Und weißt du, wo die hingelaufen sind? Zu der Prostituierten Rahab, zu der Hure Rahab. Und da verstecken sie sich. Aber kein Mensch sucht so diese frommen Betbrüder Israeliten bei einer Hure. Im Puff. Verstehst du, wer sucht sie dort? Und gerade dort, wo was fast nicht möglich ist, Gott bewahrt auf merkwürdige Art und Weise. Und dann lässt ihr Rahab sie durchs Fenster runter, geht schnell und sagt, geht, die suchen euch überall. Ich werde nie vergessen, wir haben Bibel geschmuggelt und da war ein Bruder hier von Berlin, der war unterwegs, der sollte Bibel nach Russland bringen. Und jetzt sitzt im Zug und dann kommt die Kontrolle. Da wird alles, also zu der Kommunistenzeit, da wird alles kontrolliert. Und der Herr sagt plötzlich zu ihm, geh raus, und da ist der Fahrdienstleiter, und nachher die Kontrolle kommt, und fragt den Fahrdienstleiter, kannst du mir eine Zigarette geben? Christen rauchen nicht. Das war damals, wo er hier aufgewachsen ist. Christen rauchen nicht. Aber der steht dann am Gang und raucht, und dann kommt die Kontrolle, und die Kontrolle sieht, der raucht, also das ist kein Christ, der schmuggelt keine Bibeln. Und die sind vorbei an die Kabine und hat seine Bibeln durchgebracht. Nur weil er jetzt etwas Verrücktes getan hat. Weißt du, wenn Gott dich bewahren soll und dich Gott durchbringen soll, musst du unter Umständen manchmal was Verrücktes tun, wo du sagst, also, nein, das tut ein Christ nicht. Stell dir vor, da steht er da, der sagt, ich habe in meinem Lebtag noch nie geraucht. Und jetzt muss ich da den Fahrdienstleiter bitten, können Sie mir eine Zigarette geben, können Sie mir Feuer geben? Gott bringt uns durch. Aber du musst auf seine Stimme hören. Was er dir sagt. Stell dir mal vor, er hätte das von sich aus getan. Hätte gekotzt noch womöglich. Und sich unmöglich benommen. Dann hätte er erst recht sich aufmerksam gemacht. Aber er hat das der Stimme Gottes gehorcht. Und wir erleben die Wunder Gottes, wenn wir auf Gott hören. Er bewahrt uns. Wenn wir bedingungslos auf seine Stimme hören, seine Wege gehen. Da sind wir sicher unerreichbar für den Feind. Die Gemeinde Jesu Christi, die besteht aus Neubekehrten, ehemaligen verlorenen Sündern und so weiter. Und das ist so der Platz, wo sie bewahrt werden. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Gemeinde ist so ein Platz, wo Gott die Seinen durchbringt. Deshalb müssen wir in die Gemeinde kommen. Weißt du, wir haben draußen so viele Kämpfe zu kämpfen. Da müssen wir wieder zusammenstehen. Ja, der ist noch am Leben. Der lebt auch noch. Und der ist auch noch gesund einigermaßen. Und das ermutigt uns. Weißt du, wir müssen nur zusammenkommen, um einander zu sehen. Lebt er noch? Hat der Herr noch Gnade mit ihm gehabt, durchgetragen? Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Jeder, der in einer Gemeinde ist, und so weiter und so weiter, der wird von Gott bewahrt auf seine Art und Weise. Da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Da selbst. Christen, die keine lebendige Gemeinde haben und so weiter, da versucht der Feind, dich so schnell wie möglich wegzureißen. Wo ist der Mann, wo der barmherzige Samariter vorbeiging, wo ist der Mann unter die Räuber gefallen? Als er von Jerusalem aus dem Auge kam, da kam der mit der Keule und haut eins rein und plündert ihn aus. Als Jerusalem, das ist die Gegenwart Gottes, ihn nicht mehr bewacht hat und Jerusalem nicht mehr im Sichtfeld hatte, auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho, ging er bergab. Der Feind greift uns da an, wenn wir nicht mehr die Gegenwart Gottes sehen und nicht mehr in der Gegenwart Gottes leben. Wenn Gott uns nichts mehr zu sagen hat. Wir sind geistlich oft vielfach so unversorgt, so viele Christen, sie verhungern und kommen und verwüst, werden verwildert und so weiter, weil sie nicht mehr sich an Gottes Vorschriften halten. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden es nicht überwältigen, egal was es ist. Jeder Christ, der mit Gott wandelt und lebt, erlebt, überlebt die Erschütterungen. Gott kann an ihnen wirken, wenn die Krise da ist, da stehen sie zusammen, sie werden eins, nehmen sich einander an der Hand, halten sich fest und sagen, wir beten miteinander. Wir können nicht viel tun, aber wir können beten. Und wir Christen können auch nicht viel tun. Vergiss es. Wir können nur beten, wir können nur Gott um Gnade bitten. Herr, sei uns gnädig. Und Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten,
Wieder für eine Verheißung für die Gemeinde. Das will ich tun. Eins werden in meinem Namen, nicht im Namen einer Organisation oder einer Gemeinde oder sonst was. Denk nur weiter. Gott hat die Seinen immer bewahrt. Das ist die Botschaft, die ich bringe. Hat der Noah bewahrt. Und was hat er gemacht? 120 Jahre die Arche gebaut. Er brachte sich in Sicherheit. Und dann heißt es, und Gott schloss die Tür zu. Und wenn Gott mal eine Tür zumacht, ist die zu. Du kannst ein Brecheisen nehmen, kannst einen Panzer vorfahren lassen, wird nichts funktionieren. Er schloss die Tür zu. Und die Tür wurde nie mehr aufgemacht. Der musste durchs Dach aussteigen. Weißt du, und das ist so wichtig. Er war in Gott. Und dann draußen, da hagelt es, da donnert es, da blitzt es. Die Fluten steigen und steigen und steigen. Er ist in Sicherheit. Er war in der Arche. Arche ist ein Bild auf die Gemeinde. Aufs Reich Gottes. Und da wird dich kein Unglück erreichen. Der sitzt da. Kinder, seid ruhig, beruhigt euch. Hat bestimmt seine Kinder beruhigt. Und seine Schwiegersöhne und Schwiegertöchter, seid ruhig, regt euch nicht so auf. Wir werden überleben. Gott hat mir das gezeigt, die Arche, ich weiß nicht, wo die Arche landen wird. Egal was passiert, wir werden es überleben, weil Gott mit uns ist. Auch wenn die Stürme noch so mächtig sind. Es ist ein ganz interessantes Gebet, Matthäus 24, da heißt es, bittet den Herrn und so weiter, dass eure Flucht, eure Krise oder die Katastrophe nicht im Winter und am Sabbat geschehe. Ganz interessant, dieses Gebet. Weißt du, was es heißt? Bete, dass es nicht im Winter und am Sabbat geschehe. Das heißt, es wird eine Katastrophe kommen, aber bete, dass es so glimpflich wie möglich die Sache abgeht. Du darfst als Christ bitten, Gott bitten, Herr, wenn ich schon hier durch muss, hilf mir, dass es so glimpflich wie möglich abgeht. Das hat Jesus uns gesagt, zu beten, nach Matthäus 24. Das ist so glimpflich wie möglich. Gibt ein paar Kratzer, aber das ist, weißt du, mit ein paar Kratzer kann ich noch weiterleben. Mit ein paar Wunden kann ich weiterleben. So glimpflich wie möglich, dass meine Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Also kalt ist, wo keine Nahrung zu finden ist und am Tag des Herrn, wenn es gefeiert und gebetet wird oder Gottesdienst stattfindet. Und weißt du, du kannst vieles nicht verhindern, aber du musst auf Gott hören, was er sagt. Gott will dich bewahren, dein Vermögen will er bewahren. Weißt du, was hat Gott für eine tolle Idee gehabt mit den Christen in Jerusalem? Plötzlich kriegt einer die Eingebung, bringt euer Geld in die Gemeinde und so weiter, baut die Gemeinde, missioniert, evangelisiert und da fingen sie die Häuser verkaufen, die Grundstücke zu verkaufen und so weiter. Die haben alles verkauft und die Leute haben gesagt, die dummen Christen in Jerusalem, die verkaufen ihre Grundstücke, ihre Häuser, ihre Gartenhäuser, die verkaufen alles. Gott hat gewusst in der vorlaufenden Gnade, warum Christen was tun sollen. Gott bewahrt uns im Voraus. Gott gibt uns die Idee der Bewahrung im Voraus. Denn er wusste, die Katastrophe kommt 70 nach Christus. Da kommt keiner lebendig raus. Und da wird alles genommen. Und die Gemeinde ist dann nach Pela auf der anderen Seite vom Jordan gezogen und die hat weitergelebt und weiter Gott gedient und weiter das Reich Gottes gebaut. Also so ist, wie Gott einen führt. Bewahrung ist, du musst lernen, auf Gott zu horchen. Josef hat die ganze Sippe Jakobs bewahrt und durchgebracht, aber er musste zuerst mal leiden. Und manche müssen vielleicht heute leiden, unschuldig. Und ich bedauere alle Menschen, die unschuldig leiden. Und du fragst dich, Gott, warum muss ich so viel leiden und so viel durchmachen? Warum wird es mit mir nicht besser? Warum klappt es bei mir nicht? Warum sitze ich im Gefängnis? Warum werde ich vergessen? Warum bin ich so abseits? Du bist da, um deine Familie zu retten. Und Josef rettete seine ganze Sippe und ganz Ägypten dann vor dem Hungerstod und bewahrte es, weil er auf Gott hörte. Er hat gelitten. Und wenn du Probleme hast, du leidest für etwas, damit du deine Sippe rettest. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Das ist Gottes Plan und Gottes Weg. Gott bewahrt die Seinen auf merkwürdige Art und Weise. So, Gott sammelt jetzt schon seine Gemeinde, seine Kinder, so wie die Zugvögel. Die merken plötzlich, jetzt müssen wir langsam fliegen. Richtung Süden oder Richtung Norden, je nachdem, wo man gerade ist. Weißt du, unsere Rastplätze, die sammeln sich, tanken noch einmal auf, stärken sich noch einmal. Wir müssen fort. Und weißt du die Zeit, weißt du den Punkt, wo es weiter ist? Der Platz unserer Rettung ist schon vorbereitet. Gott hat alles schon wohlweislich geplant. Wir müssen nur mitgehen, nur dabei sein. In Offenbarung 12, Kapitel 12, Vers 5 und 13 und folgende Verse, das ist ein schönes Bild auf die Gemeinde. Das Knäblein und das Weib flohen in die Wüste und wurden in der Wüste verborgen und versteckt in irgendwo ein Spalt, wurde sie versteckt in der Wüste. Die gläubige Gemeinde, die gläubigen Jünger, die werden in der Wüste versteckt. in der politischen Wüste, irgendwo in irgendeiner Nische sitzen sie da und halten aus. Und der Drache schnauft und droht und so weiter. Und der Teufel versucht, sie zu umbringen und verfolgt sie, das Weib und das Kneblein, das Bild auf die Gemeinde und Israel, ein interessantes Bild, was da passiert. Aber es kriegt nicht. Es bekommt nicht. Der Drache verfolgt die Frau und den Knaben, Vers 13. Und dort war sie sicher vor der Schlange, vor diesem Drachen, vor diesem Ungeheuer. Und die Schlange spie und der Strom von Wasser schwemmte alles weg. Wieder ein Bild auf eine Katastrophe, satanische Katastrophe, satanisch gemachte Katastrophe. Die Spie und diese Katastrophe, in dieser Katastrophe wird das Kneblein und die Frau bewahrt. Weißt du, das Wort Harmagedon heißt für die meisten schrecklich Weltuntergang. Nein, richtige Übersetzer heißt Harmagedon Ort der Bewahrung. Total was anderes. Ist nicht Weltuntergang, die Katastrophe, Harmagedon. Nein, es ist Ort der Bewahrung. Und Gott hat einen Ort der Bewahrung. Mitten in der Krise, mitten im Sturm. Weißt du, im Auge des Orkans ist Windstill. Ringsherum, da fliegt alles, da wird alles zerfetzt. Aber im Auge des Orkans, und die Bewahrung für dich ist im Auge des Orkans. Mitten im Sturm ist der Herr bei dir. Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch. Weißt du, bereitest du mir ein Fest vor. Im Angesicht meiner Feinde. Wir haben hier in dieser Welt keine Ahnung, was Gott alles so für mich alles vorbereitet oder für dich, was er so alles macht. In 2. Mose 12, Vers 13, da hat Gott den Israeliten ein Zeichen gegeben. Er hat gesagt, hört mal, ihr werdet bewahrt. Alle miteinander, egal ob ihr gläubig seid oder nicht gläubig seid, ob ihr religiös seid oder nicht religiös seid, ob ihr Ägypter seid oder Juden seid. Und Juden gab es nicht damals, Israeliten. Egal was ihr seid, ihr werdet bewahrt werden. Aber ihr müsst etwas tun. Ein Lämmchen schlachten und das Blut an den Türpfosten bestreichen. Die Türpfosten bestreichen. Und da heißt es, dann aber soll das Blut als euer Zeichen sein an euren Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage wird euch nicht widerfahren. Und das ist, warum auch so viel Pöbelvolk aus Ägypten ausgezogen sind. Das sind die Ägypter. Die haben das gesagt, wenn es nichts ist, ist auch nichts. Aber wenn es was ist, wir bringen uns in Sicherheit. Und sie haben auch ein Lamm geschlachtet und die Türpfosten bestrichen und sie sind so gerettet worden. Wer daran glaubt, wird gerettet werden. Ich finde es ganz toll, wie die Bibel uns den Weg zeigt. Es muss die Nacht des Schreckens kommen und so weiter. Der Würgeengel wird vorbeigehen, die Erstgeburt wird getötet werden. Aber wo das Blut an den Türen war, da gab es kein Wehklagen. Da gab es niemanden zu beklagen. Da war die Rettung da. In der Sage vom Siegfried, wenn ihr die Sage kennt, weißt du, es war bedeckt von dem Blut des Drachen und da war nur eine Stelle, die nicht bedeckt war und da war verwundbar. Und die Stelle, die in deinem Leben nicht vom Blut Jesu Christi bedeckt ist, da bist du verwundbar. Da steckt eine ganz große Botschaft in dieser Legende. Und was für eine Stelle ist in deinem Leben noch unbedeckt? Denk drüber nach. Gott will dich bewahren. Deine Augen, sind sie bedeckt durch das Blut Jesu Christi? Deine Ohren, deine Stimme, dein Gefühl, deine Türen, dein Telefon, ist dein Telefon schon bedeckt? Weißt du, da kriegst du manchmal Anrufe und der Teufel kommt zu dir, wenn er schon nicht durch die Tür kann, durchs Telefon. Da ruft doch die Oma, die Tante, da kommt jemand und diese ganzen Plagegeister, die kommen durchs Telefon zu dir nach Hause oder Internet, durch den Fernseher. Sind deine Füße schon bedeckt durch das Blut Jesu Christi, dein Mund, deine Zunge, dein Briefkasten? Verstehst du? Du wunderst dich, wo kommt die ganze blöde Post zu mir her? Weißt du, wir leben mit unbedeckten Stellen. Und alles, was nicht bedeckt ist, ist ein Einfallstor für den Feind. Der nützt es aus. Es geht eine ganze Weile gut. Du willst Bewahrung haben, aber bedecke diese unbedeckten Stellen. Weißt du, die Einfallstore, die Bibel sagt einmal, bewahre dein Herz. Bewahre dein Herz vor Sorge, vor Angst, vor Kummer. Und bitte Gott, Herr, bewahre mein Herz, dass ich nicht hingerissen werde von Kummer und vom Negativen. Bewahre mein Herz vor Nebensächlichkeiten. Bewahre mein Herz vor Zweifel. Bewahre mein Herz vor, ja, dummen Menschen, negativen Menschen, pessimistischen Menschen, von den ganzen Klageweibern. Bewahre mein Herz. Bewahre mein Herz vor Ärger. Wie schnell ärgerst du dich über etwas? Und der Blutdruck steigt. Nicht nur das Wasser. Der Blutdruck. Du bist bitter, neidisch. Weißt du, was bewahrt dich? Beteilige Gott an deinem Leben. Das bewahrt dich. Beteilige Gott an deinem Leben. Beteilige Gott an deinen Finanzen. Beteilige Gott an deinen Gedanken. Der erste Gedanke ist so wichtig. Der erste Gedanke ist für deine Bewahrung so wichtig. Der erste Gedanke am Morgen. Der erste Gedanke, wenn du aufstehst, wenn du Jesus gesehen hast. Dann kannst du den Antichristen sehen, den falschen Propheten sehen. Dann kannst du, weiß ich sonst noch wen, da kannst du alle bösen und gemeinen Leute sehen. Du hast Jesus geschaut und du weißt, der ist herrlich und ist viel schöner und ist viel größer und viel mächtiger als sie alle miteinander. Das ist, was dich bewahrt. Johannes sah Jesus auf der Insel Patmos. Gott bewahrt das, die Seinen durch sich selbst. Durch sich selbst. Durch seine Herrlichkeit. Durch seinen Geist. Der Feind greift dich immer dort an diesen unbedeckten Stellen an. Und wenn du weißt, das ist mein Problem. Und jeder weiß, was sein Problem ist. Das muss niemand jemand erzählen. Du weißt die wunden Stellen in deinem Leben. Und deshalb rede nicht über deine wunden Stellen in deinem Leben. Weißt du, der Siegfried hätte gut getan, hätte nicht niemand gesagt und nicht irgendwo jemand hingewiesen. Weißt du, dann hat man nur ein Kreuzchen gemacht, hier hinten, und da wusste man genau, wo man den Pfeil abschießen muss. Weißt du, du wirst sogar deine größten Feinde werden deine Hausgenossen sein. Steht in der Bibel. Steht in der Bibel. Du musst aufpassen, wem du was erzählst. Und dann kommt die Frau von Hiob und sagt, Hiob, sag doch deinem Gott ab. Das bringt doch nichts. Weißt du, du musst deine inneren Gefühle für dich selbst behalten und mit Gott austauschen. Und deine Kinder werden dich nicht verstehen, dein Mann, deine Frau werden dich nicht verstehen, der Pastor wird dich nicht verstehen, niemand wird dich verstehen. Dich versteht nur Gott allein, und das ist unser Schutz und unser Schirm und unsere Zuflucht. Dein Stab und dein Stecken trösten mich. Ab wann ist Gott für die Seinen zuständig? Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Für die Witwen und Waisen, die verlassen sind, die niemand mehr versteht. Wenn du dich von allem gelöst hast, wenn du sagst, Herr, ich bin vogelfrei, weißt du, was das heißt? Jeder kann dich abschießen. Ich bin vogelfrei. Dann greift Gott für dich ein und setzt sich für dich ein und verteidigt dich, übernimmt für dich die Verantwortung. Wenn für dich niemand mehr sorgt, dann sagt der Herr, jetzt will ich dein Versorger sein. Wenn niemand mehr Interesse an dir hat, hat Gott an dir Interesse. Wenn du keine heimliche Hintertür mehr in deinem Leben offen mehr hast, wenn du von niemand mehr etwas zu erwarten hast und von niemand mehr was erwartest, dann sagst, Herr, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber ich weiß, du bist bei mir. Du bist bei mir. Du bist mein Versorger. Deine ist Gold und Silber. Du bist der starke, mächtige Gott. Du bist für mich verantwortlich, Herr. Ich habe meine Verantwortung dir übergeben. Ich lebe nicht mehr. Und das, da hörst du, was dann der Apostel Paulus sagt. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist ein Geheimnis des Glaubens. Weißt du, dann bist du nicht mehr deinem Schicksal ausgeliefert, dem Sturm ausgeliefert. Weißt du, und du kommst in Stürme hinein. Christen machen alles durch, was die Welt durchmacht. Denk nur an das Schiff, wo Paulus nach Rom fuhr. Das Schiff wird untergehen. Aber die alle, die mit dir mitfahren, die werden am Leben bleiben. Die Kirche wird untergehen, die Welt wird untergehen, die Stadt wird untergehen. Alles wird untergehen. Die Banken werden untergehen. Vielleicht schneller, als du denkst. So und so weiter. Alles wird untergehen. Und nur die Seelen, die mit dir fahren, die werden gerettet werden. Alle miteinander. Gott ist an den Seelen interessiert. Und was hat der Paulus gemacht? Weißt du, das waren keine Christen auf dem Schiff. Aber Paulus hat mit ihnen das Brot gebrochen, heißt es. Der hat Abendmahl gefeiert. Er brach mit ihnen das Brot und dann den Rest haben sie alles über Bord geworfen und sagt, so jetzt, liebe Seele, liebe Geschwister, wir werden alle kentern, aber wir werden alle gerettet werden. Gott beschützt uns mittendrin im Sturm. Wir werden alle kentern. Heute Nacht stand der Engel Gottes bei mir und er hat gesagt, es wird so sein. Und was Gott sagt, das wird auch so sein. Und der kam nach einem Leben. Und jetzt hält sich der Kapitän an Paulus, weil jetzt ist er der Führer, obwohl er sagt, ich will gar kein Führer sein. Aber der bringt bis nach Neapel bis nach Pompeji, bringt er die Christen dorthin und so weiter. Und dann gehen sie nachher mit der Armee weiter. Die Salbung ist es, was dich bewahrt, auch in der Trübsalzeit. Offenbarung Kapitel 3, Vers 10. Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich auch bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Welt gehen wird. Will ich dich bewahren? Gott hat ein Rettungsboot für dich, eine Arche. Gott will dich bewahren durch sein Wort, weil du bewahrt hast mein Wort. Du hast nichts getan, was gegen das Wort Gottes war. Was Gott dir gesagt hat, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das Wort Gottes schützt dich. Das Wort Gottes gibt dir Orientierung. Lerne jetzt, auf das Wort Gottes sich zu verlassen. Tu nur das, was Rema, das inspirierte Wort Gottes dir sagt, sonst nichts. Das ist so arg wichtig, Geschwister. Tu, was Jesus dir uns sagt, was der Heilige Geist uns sagt. Weißt du, nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel ist schön und gut, aber das ist Logos. Du brauchst das inspirierte Wort Gottes, die Inspiration. Das ist dein Kompass. In der Endzeit wirst du nur überleben, weil du das Rema-Wort gehabt hast. Das inspirierte Wort. Der Glaube kommt aus der Predigt, Rema 10, Vers 17. Werde voll von den Worten Gottes. In Micha Kapitel 3, Vers 8 heißt es, ich bin voller Kraft und Geist des Herrn. Ich bin voller Kraft und voller Geist des Herrn. Geschwister, das müssen wir wieder werden. Voller Kraft, voller Geist des Herrn. Und deshalb, es gibt eine Möglichkeit. Pauke das Wort Gottes. Pauke, studiere, lese, iss, schluck. Verschlinge das Wort Gottes, so gut du kannst. Lerne das Wort Gottes auswendig. Weißt du, eines Tages wird es vielleicht keine Bibel mehr geben. Die werden alle einbezogen und alle eingestampft. Aber du hast das Wort Gottes in deinem Herzen. Und so du mit dem Herzen glaubst, nicht mit der Bibel, sondern mit dem Wort, mit dem Herzen glaubst, das Wort Gottes in deinem Herzen, wirst du schaffen und überleben. Und das Wort Gottes ist wunderbar, schöpferisch, stark und mächtig und so weiter. Bringt Lösungen. Plötzlich redet der Herr zu dir und du hast eine Patentlösung. Und plötzlich hast du ausgesorgt für den Rest deines Lebens. Er macht lebendig. Er hilft. Er ist der treue Gott. Psalm 27, Vers 8. Mein Herz hält dir deine Worte vor. Weißt du, dann betest du und du betest ganz anders. Du hältst die Worte Gottes vor. Herr, du weißt, in deinem Wort steht geschrieben. Du hast es gesagt, du hast es verheißen. Du stehst zu deinem Wort. Mein Herz hält dir deine Worte vor. Wenn wir beten, wir müssen lernen, mit der Bibel zu beten. Das Wort Gottes ist die stärkste Waffe im Gebet. Die stärkste Waffe. Da brauchst du keine frommen Sprüche. Mein Herz hält dir deine Worte vor. Das Wort Gottes schützt dich. Vor deinen Ängsten, deiner Anfechtung, deinen Problemen, deinen Zweifeln, deiner Bedrohung, deinen Misserfolgen. Das Wort Gottes. Oh, komm, lass die Dinge kommen und gehen. Ich bleibe bei meinem Herrn. Ich weiß, dass mein Gott lebt. Gott handelt. Wenn die Propheten anfangen zu reden. Und weißt du, Propheten, das sind die Worte Gottes. Die Stimme des Herrn. So spricht der Herr. Das sind Propheten. Wer im Wort Gottes wächst, wächst im Glauben. Um ihn wird ein Schutzwall gebaut. Und dein Leben mag voller Krisen sein, aber du hast so viel Munition gelagert für die nächsten Tage. Du kannst dich selbst verteidigen. Und du musst lernen, dich selbst zu verteidigen. Weißt du, da ist kein Pastor mehr da, keine Kirche mehr da, keine Gemeinde mehr da. Da musst du lernen, dich vom Wort Gottes zu verteidigen. Und das Wort Gottes zeigt, wie man dann überlebt. Du hast das Wort Gottes in dir. Wir werden also aus der Welt nicht genommen. Furchtbar. Wir müssen noch warten, noch abwarten. Wir müssen diese Welt gestalten. Und wir müssen da unseren Weg finden. Und Gottes Willen offen verwirklichen hier auf dieser Erde. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Wir sind im Geist am Thron Gottes, so wie der Johannes. Aber wir sind im Körper hier in dieser Welt. Und wir müssen mit dem Körper den Willen Gottes noch erfüllen. Den Auftrag Gottes, das Reich Gottes. Damit die Welt an den Segnungen Gottes beteiligt wird. Damit die Welt nicht untergeht, verfault vollends. Wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Wir haben noch einen Auftrag. Deshalb sind wir noch hier. Und Gott bewahrt uns. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug und seid ohne falsch. Wir haben noch einen ganz großen Auftrag. Wir sind hier nicht zum Laufen und Fliehen und aufzugeben und alles hinzuschmeißen. Der Gerechte flieht nicht. Nein, wir sind hier, um das Feld zu behalten, die Sache auszurichten. Und wenn wir das getan haben, dann wird der Herr eines Tages zu dir und mir sagen, ei, du treuer Knecht, du warst über so wenigem treu, aber du hast es gut verwaltet, du hast es gut gemacht, komm her, du kriegst noch mehr. Wir sind da, um der Welt Gott zu beweisen, dass Gott da ist, dass Gott die Seinen durchträgt. So der Hiob. Der Hiob war der beste Beweis für den Teufel, dass Gott treu war und treu ist. Du hast überlebt. Du bist da, um die Werke Gottes zu vergrößern. Du bist da, um die Hölle zu plündern und den Himmel zu füllen. Du bist da, um die Ernte einzubringen. Dazu sind wir noch da. Und das ist, warum wir nicht fliehen und warum wir alles hinschmeißen. Nein, wir sind da, um Gottes Werk zu treiben. Und Paulus sagt, ich muss noch. Und wenn du weißt, ich muss noch, wenn du etwas musst, dann wirst du es tun und schaffen. Ich muss noch bis zum Kaiser nach Rom gehen. Und dort ist hingekommen. Und dann steht er in Ketten gebunden. Muss vorstellen, wie der Bruder Paulus predigt. Da ein Soldat an Ketten gebunden. Er predigt, Geschwister, mit einer Hand beweise den Herrn. Der Herr ist stark, der Herr ist mächtig, der Herr ist groß. So predigt er. Gebunden in Ketten. Und das jeden Sonntag. Schau mal vor. Und er preist den Herrn. Und der Soldat, der klappert auch mit seinen Ketten. Da braucht er kein Tamburin und keine Pauken, keine Orgel. Weißt du, wir sind da, um uns zu beweisen, Gott ist treu. Gott ist treu. Und Gott ist treu zu dir. Was er dir gegeben hat, was er dir geschenkt hat, er hat dir das Wollen gegeben, er gibt dir auch das Vollbringen. Halleluja. Er gibt dir auch das Vollbringen. Gott möge uns segnen. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Wir wollen einfach an die Treue Gottes festhalten. Er ist wahrhaftig, er ist bleibend für alle Ewigkeit. Vater, ich danke dir für Jesus, ich danke dir für die Kraft des Heiligen Geistes. Und du hast gesagt, ihr werdet die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, meine Märtyrer. Ihr werdet meine Botschafter sein. Halleluja, Heiland, wir sind deine Botschafter hier in dieser Stadt Berlin. Wir sind deine Botschafter in dieser Welt und wir tun das, was du uns geboten hast. In Jesu Namen. Halleluja. Ich preise den Herrn, ich rühme den Herrn und ich danke dem Herrn, dass er das gute Werk in uns vollbringen wird. Und du arbeitest an uns immer noch. Halleluja. Die Hölle und der Teufel kann die Pforten und die Pforten der Hölle können deine Gemeinde, deine Kirche nicht überwältigen. Halleluja. Anbetung sei dir, Herr Jesus Christus. Amen.